Don't waste your sorrows, verschwende dein Kummer nicht. So lautete der Titel einer Andacht, die ich am Anfang der Corona-Zeit gehört habe, von Tim Keller, mittlerweile verstorbener Pastor aus New York. Und es gibt ja viele Predigten, die man irgendwie so hört und die irgendwie vorbeirauschen und man findet die ganz nett. Und es gibt manchmal so welche, die sich festbohren. Und das war für mich so eine. Das war irgendwie nur so ein 5-Minuten-Spot eigentlich. Aber allein diese Überschrift hat sich festgebohrt bei mir. Don't waste your sorrows, verschwende deinen Kummer nicht. Und man denkt ja erstmal, was ist denn das für ein Mist? Weil der Kummer ist doch schon in sich verschwendete Lebenszeit. Ja, Angst, Sorgen, Trauer, Zorn, Frust, Schmerz, Überforderung. Das ist es doch gerade, was unser Leben belastet. Das will man doch einfach weghaben. Also wäre doch der richtige Titel, verschwende nicht dein Leben mit Kummer und dann gucken wir mal, wie wir den Kummer loswerden. Nee, aber die Überschrift ist schon sehr bewusst gewählt. Verschwende deinen Kummer nicht. Und ich glaube, da ist auch was dran. Niemand wünscht sich Kummer und das, was dazu führt, klar. Aber der Kummer fragt nun mal nicht, ob wir uns ihn jetzt gerade herbei wünschen oder nicht. Der kommt einfach ins Leben. So ist es. Und natürlich wünschen wir uns auch, dass es wieder weggeht. Auch das ist ganz normal, menschlich richtig gut. Aber die Frage ist, was machen wir mit dem Kummer, solange er da ist? Und da ist dieser Grundgedanke, man könnte ihn verschwenden oder man kann ihn so nutzen, dass er auf lange Sicht etwas Gutes hervorbringt. Psalm 126, Vers 5 und 6 ist dieser Gedanke drin. Da heißt es, wer unter Tränen mit der Saat beginnt, wird unter Jubel die Ernte einbringen. Noch geht er, geht weinend aufs Feld, wenn er den Beutel zur Aussaat trägt, dann kommt er, kommt jubelnd zurück, wenn er seine Garben nach Hause trägt. Also das ist das so im Bild von Saat und Ernte, ne? Und ja, da muss man was wegwerfen, was loslassen, wenn man was aussät. Aber auf lange Sicht bringt es reiche Frucht. Und das ist so der Grundgedanke dabei. Was machen wir eigentlich mit dem Kummer in unserem Leben? Wollen wir es einfach nur weghaben und schmeißen es in die letzte Ecke? Oder sehen wir es so aus, dass es auf lange Sicht gute Frucht bringt? Drei Gedanken dazu, wie das denn möglich sein könnte. Ein erstes, verschwende deinen Kummer nicht. Er kann dich positiv prägen. Es gibt gerade in den Briefen des Neuen Testaments gibt es so eine ganze Reihe von Stellen, die diesen Gedanken aufgreifen. Nämlich, dass Leid und Schwierigkeiten auf die lange Sicht zu einer positiven Veränderung in uns führen kann. Zum Beispiel lesen wir im Brief des Paulus an der Gemeinde in Rom, Kapitel 5, 3 bis 5. Nicht nur das, wir dürfen auch auf das stolz sein, was wir gegenwärtig erleiden müssen. Denn wir wissen, das Leid lehrt, standhaft zu bleiben. Die Standhaftigkeit lehrt, sich zu bewähren, die Bewährung lehrt, zu hoffen, aber die Hoffnung macht uns nicht zum Gespött. So eine ganze Folge von Dingen, das ist wie so ein Domino-Effekt im positiven Sinne. Ne? Also Domino-Effekt ist ja meistens irgendwie was Negatives. Da ist es so ein positiver Kaskade. Leid führt zu Standhaftigkeit, Standhaftigkeit zur Bewährung, Bewährung zur Hoffnung. Und die Hoffnung wird nicht enttäuscht. So hier der Gedanke. Oder ganz ähnlich, Jakobus 1, 2 bis 4. Jakobus sitzt dann auch eher einen obendrauf. Ne? Meine Brüder und Schwestern, nehmt es als Grund zur Freude, zur reinsten Freude, wenn ihr in vielfältiger Weise auf die Probe gestellt werdet. Denn ihr wisst, wenn euer Glaube erprobt wird, führt euch das zur Standhaftigkeit. Die Standhaftigkeit aber soll zum Tun des Rechten und Guten führen, damit ihr in jeder Hinsicht untadelig seid und euch zur Vollkommenheit nichts mehr fehlt. Also auch das so ein Domino-Effekt im positiven Sinne, so eine Kaskade. Na, Man wird auf die Probe gestellt, aber wenn der Glaube erprobt wird, kommt Standhaftigkeit raus, das Tun des Rechten und Guten. Untadelig vollkommen steht dann da sogar. Und trotzdem denkt man ja erstmal, puh, Alter, das ist für lauter Freude. Huiuiui, das ist schon sehr groß abgebissen. Aber wenn man es mal recht durchdenkt, da ist da schon was dran. Denn auf die lange Sicht sind die schwierigen Zeiten in unserem Leben schon die, die uns auch positiv geprägt haben. Durch die wir innerlich gewachsen und gereift sind. Ich glaube, das kann jeder auch nachvollziehen. Ich denke da zum Beispiel an Ehepaar, beziehungsweise eigentlich Familie, die ich schon, schon quasi mein ganzes Leben lang kenne. Das Ehepaar hatte 3 Kinder. Alle total brav und wohlgeraten. So, irgendwie alles lief total glatt und alles super. Und ehrlich gesagt, die Eltern fanden schon, dass das auch viel mit ihrer Erziehung zu tun habe. So, und wenn es dann bei anderen irgendwie nicht so klappte und die irgendwie Probleme hatten mit ihren Kindern, dann waren sie mit Ratschlägen auch schnell zur Stelle und wussten, was man da besser machen kann. So war's. Und dann kam Kind Nummer 4. So ein Nesthäkchen, irgendwie 5, 6 Jahre später. Und das erste Wort, was das Kind lernte, war Nein. Und so ein richtiger Wildfang. Und das war schwierig für sie, weil all ihre tollen Erziehungstipps auf einmal irgendwie nicht mehr funktionierten. Aber es hat sie sehr positiv verändert. Weil sie nämlich auf einmal sehr viel barmherziger wurden und auf die gute Art und Weise demütiger, nämlich zur Selbsterkenntnis kam, okay, unsere ersten 3 Kinder, das hat ja auch nicht nur was mit uns zu tun und was wir anderen da an Ratschlägen um die Ohren gehauen haben, war oft nicht gut. Und das ist oft so, ne? Wenn ich in mein Leben gucke, was hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin? Die guten Zeiten gehören dazu, na sicher. Und die schwierigen Zeiten auch. Fehler, die ich gemacht habe. Dinge, wo ich wirklich gescheitert bin. Ja, selbst Sünde in meinem Leben gehört dazu. Selbst Sünde in Jesu Hand, wenn sie vergeben ist und bewusst ist, kann sie uns ja selbst wiederum barmherziger machen, anderen gegenüber. Und das gilt nicht nur für diese Art von Kummer, auch die Dinge, die wirklich auch leidvoll sind, können dazu führen, dass sie uns auf lange Sicht positiv prägen. Ich habe mich nochmal an einen Text erinnert, der mich schon über 30 Jahre begleitet. Text von Hans-Joachim Eckstein, lange Jahre Professor für Neues Testament in Tübingen, aus dem Büchlein »Du liebst mich, also bin ich«. Überschrieben ist der Text mit »Der Traum vom leichten Leben«. Und darin heißt es, schwerwiegende Entscheidungen fallen selten in leichten Zeiten. Und tiefgehende Veränderungen entstehen nicht durch oberflächliche Erfahrungen. Bedeutende Erfahrungen werden kaum durch unbedeutende Begegnungen angeregt und persönliche Hilfe erfahren wir so gut wie nie in unpersönlichen Beziehungen. Verständnis für die Schwachheit anderer er wächst nicht aus eigener Stärke. Und wie man andere Menschen tröstet, wissen wir erst, wenn wir nicht nur getrost, sondern auch selbst getröstet sind. Warum also sehen wir uns ausschließlich nach einem leichten und unbeschwerten Leben, wenn das, was uns so wertvoll macht, in einem verletzlichen und tiefgründigen, in einem lebendig gelebten Leben liegt? Passiert das automatisch, dass wir durch Kummer positiv geprägt werden? Ganz offensichtlich nicht. Manche Menschen sind der tiefen Überzeugung, dass sie ein Recht auf ein leichtes und unbeschwertes Leben haben, ohne Kummer. Und die schwierigen Zeiten in ihrem Leben machen sie wütend, lassen Hass keimen, führen in Bitterkeit und Selbstmitleid. Ich meine, die Grundannahme ist natürlich schon schräg. Wir haben kein Recht auf ein leichtes und unbeschwertes Leben. Und Jesus hat uns ein solches Leben auch nicht versprochen. Also irgendwie auch mit Jesus wird nicht alles easy. Natürlich haben wir das Grundfundament der Liebe Gottes, die uns nicht verloren geht, der Hoffnung, der Vergebung. Und das ist eine solide Grundlage fürs Leben, aber dass irgendwie so rein äußerlich alles glatt geht, das hat Jesus nie versprochen. Also, wie gesagt, Kummer und schwierige Zeiten führen nicht automatisch zu einer positiven Prägung bei uns. Aber wenn wir den Kummer umarmen und mit Jesus da durchgehen, dann kann uns der Kummer weiser machen, barmherziger und zu einer ehrlicheren Selbsteinschätzung führen, uns demütiger machen auf die gute Art. Und darum, ja, verschwende deinen Kummer nicht. Und überleg mal, haben dich die schwierigen Zeiten in deinem Leben auch positiv geprägt? Also ich will auch nicht sagen, dass das ja nur positiv immer dann am Ende ist, aber auch positiv geprägt haben. Was hast du gelernt in solchen Zeiten und möchtest es nicht mehr missen? Und dann guck mal weiter, was gibt es vielleicht jetzt gerade zu lernen in den schwierigen Zeiten, die du jetzt durchlebst? Und wie könnte dich das an der Hand Jesu positiv prägen? Ein zweites, verschwende deinen Kummer nicht, er ist eine Kontaktfläche zu Gott. Was macht tiefe Freundschaft aus? Nun, für mich gehört dazu, dass man Freude und Leid miteinander teilen kann. Dass man zusammen viel Spaß hat, zusammen spielt, isst, in Urlaub fährt, Sport macht, was auch immer. Und dass man ehrlich antworten kann, wenn man gefragt wird, wie geht's denn dir gerade? Wenn man es nicht kann, wenn man da immer gut drauf sein muss und der andere nicht richtig zuhört, wenn man irgendwie gerade ansetzt und es einem nicht so gut geht, dann würde ich sagen, ist es keine tiefe Freundschaft. Das ist auch schon okay. Also man kann ja auch nicht mit allen Menschen tiefe Freundschaft leben. Manches ist einfach auch eine Bekanntschaft und das ist auch in Ordnung. Und dann reicht auch mal ein, ja, geht mir gut oder ein, ja, muss ja gehen, irgendwie so. Aber für tiefe Freundschaft gehört das ganze Leben dazu. Das ist in der Beziehung zu Gott nicht anders. Auch da wächst tiefe Beziehung, da wo alles aus meinem Leben vor Gott Platz hat. Und genau solche Gebete, in denen gerade auch der Kummer zum Thema gemacht wird, finden sich an vielen Stellen in der Bibel. Etwa in dem Psalm gibt es ja viele Klagepsalmen, wo Menschen all ihren Kummer Gott vor die Füße werfen. Und das ist oft nicht nett formuliert, auch Gott gegenüber nicht, weil sie Gott nicht verstehen. Etwa Psalm 13. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Also da steckt ja schon auch ein Vorwurf Gott gegenüber drin. Ne? Also warum lässt mich so lange warten? Das geht doch nicht mehr. Ich halte es bald nicht mehr aus. Wie lange noch, Herr? Wenn ich irgendwen frage, wie lange muss ich noch warten, dann bin ich schon ziemlich sauer. Und der Beter ist das hier auch und versteht es nicht. Oder man denke an das Buch Hiob, langes, großes Buch im Alten Testament. Hiob, ein reicher Mann, hat viel Land und Tiere und Menschen, die für ihn arbeiten, Frau und Kinder. Und dann verliert er alles, seinen gesamten Reichtum, seine Kinder sterben und er verliert am Ende sogar seine Gesundheit und seine Frau sagt noch zu ihm, fluche Gott und stirb. Das bleibt dir noch übrig zu tun im Leben, fluche Gott und dann stirb. Er tut das nicht. Und dann besuchen ihn drei Freunde und sind tief erschrocken über das, was sie da sehen, als sie ihn besuchen. Eine ganze Woche lang sagen sie erstmal nichts. Und das war das Beste, was sie getan haben. Dann fangen sie nämlich an zu reden und nehmen Gott in Schutz. Und versuchen Hiob nachzuweisen, dass das eine gerechte Strafe ist, das, was ihm widerfahren ist. Dass irgendwo in seinem Leben verborgene Sünde ist und Gott ihn dafür bestraft. Denn Gott ist gut, Gott ist gerecht und Gott macht keine Fehler. Kann nur so sein. Hiob selbst streitet das ab und klagt Gott bitter an. Und er tut das betend. Zum Beispiel in Hiob 30, 20, 21 klingt das so: Ich schrei um Hilfe, Gott. Wann gibst du Antwort? Ich stehe vor dir. Dein Blick bleibt starr und kalt. Du bist so grausam gegen mich geworden und lässt mich spüren, wie viel Macht du hast. Er betet seinen Kummer Gott entgegen. Und manchmal ist es mehr ein Gott-Anschreien. Ganz zum Schluss dieses Buches antwortet Gott dem Hiob und führt ihn in eine neue Gotteserkenntnis hinein. Und ja, Hiob tut Buße, das ist schon so, weil er merkt, ich habe von Gott nicht viel verstanden gehabt. Aber dann sagt Gott ganz zum Schluss noch was zu den Freunden und das ist hochinteressant. Er sagt zu den Freunden Hiobs: Mein Knecht Hiob soll für euch bitten, denn ihn will ich erhören, dass ich euch nichts Schlimmes antue. Denn ihr habt nicht recht von mir geredet wie mein Knecht Hiob. Und man denkt sich, what? Was? Ja, Hiob hat recht von mir geredet. Er hat nämlich zu mir hingeredet. Er hat all sein Komma mir gebracht und ist ehrlich gewesen dabei. Und hat nicht versucht, mich theologisch in Schutz zu nehmen. Damit seid ihr völlig gescheitert, ihr lieben Freunde Hiobs. Und Hiob hat es genau richtig gemacht. Und der soll jetzt mal für euch beten, dann vergebe ich euch auch, alles gut. Wenn wir das tun, wenn wir unseren Kummer Gott entgegenbeten, ist das immer auch Kontaktfläche zu Gott. Und dann machen wir etwas genau richtig, wie Gott das zeigt an vielen Stellen der Bibel und uns einlädt, es zu tun. Es gibt christliche Kreise, wo man diese biblische Linie ignoriert und sagt, nee, wir müssen in allen Situationen des Lebens immer Gott loben und ihm danken. Und da ist auch was dran, weil das, wer Gott ist und was er getan hat, bleibt ja wahr. Und es gibt in jeder Situation auch genügend Grund, Gott zu loben und ihm zu danken. Das ist auch wahr. Falsch wird es, wenn das andere nicht sein darf, wenn wir ihm nicht auch unseren Kummer entgegenschreien dürften. Doch, das dürfen wir, er sagt es selbst in seinem Wort und gibt uns das als Vorbild fürs Beten. Und darum, verschwende deinen Kummer nicht. Bete ihn hin zu Gott. Und wenn du keine eigenen Worte mehr findest, dann lass dich fallen in solche Worte der Psalmen. Und wenn du selbst das nicht mehr kannst, dann weine und seufze und schreie vor Gott. Selbst der Geist Gottes tritt für Gott für uns ein mit einem Seufzen, das nicht in Worte zu fassen ist. So steht es in Römer 8. Aber wenn nicht hin zu Gott mit deinem Kummer. Noch ein dritter Gedanke, verschwende deinen Kummer nicht. Er vertieft deine Beziehung zu Jesus oder kann das zumindest tun. Ist so ein bisschen ähnlicher Gedanke wie der letzte, wo es um Kontaktfläche zu Gott geht. Ich will das aber trotzdem nochmal für sich angucken. Jesus ist ja im Grunde genommen so das ultimative Beispiel dafür, wie Kummer auf die lange Sicht zur Freude führt. Was hat Jesus getan? Er ist den Weg hinein ins Leiden gegangen, ist am Kreuz gestorben und hat unsere Schuld auf sich genommen. Tiefster Kummer. Und dieser Weg führt am Ende zur Freude. Zu unserer Freude, weil wir nämlich dadurch zu Gott kommen könnten. Und zu seiner Freude. Es ist Freude im Himmel über jeden Sünder, der umkehrt, steht in der Schrift. Und das ist eigentlich erst möglich durch das, was Jesus getan hat. Jesus hat mit Tränen gesät und erntet mit Freude bis heute und bis in alle Ewigkeit. Also, ist so das ultimative Beispiel. Und ja, Jesus hat in seinem Leben alles durchlebt und durchlitten, was auch uns in unserem Kummer begegnet. Jesus hat den Schmerz des Unverstandenseins erlebt. Die Jünger haben ja, er hat es ihnen immer wieder gesagt, was passieren würde. Und sie haben es nicht verstanden. Bis hinein in den Garten Gethsemane, wo er sie bittet, wacht und betet mit mir. Und die schlafen ein, weil sie es immer noch nicht verstanden haben, was hier gerade passiert. Unverstanden. Jesus hat tiefste Angst gehabt dort im Garten, weil er wusste, was geschehen wird. Jesus hat den Schmerz der Einsamkeit erlebt, als sein Jünger Judas ihn verriet, als alle Jünger weggelaufen sind, als Petrus ihn verleugnet hat. Und Jesus hat tiefsten körperlichen Schmerz durchlitten bei der Folterung vorher und am Kreuz. Ja, Jesus hat sogar noch weiteren Schmerz durchlitten, den niemand von uns je durchleiden muss, nämlich den Schmerz der Gottesferne. Wir haben vielleicht manchmal das Gefühl, dass Gott uns verlassen hat. Aber es stimmt ja am Ende nicht. Er ist immer noch da, auch wenn wir es gerade nicht fühlen. Aber als Jesus am Kreuz betet, mein Gott, warum hast du mich verlassen, da stimmte das. Da hat der Vater im Himmel sein Angesicht abgewandt, weil meine und unser aller Schuld auf ihm lag. Es gibt keinen Kummer, der uns treffen kann, den Jesus nicht auf die eine oder andere Weise auch erlebt hat. Wir haben keinen Gott, der von Leid und Kummer keine Ahnung hat, weil er immer noch irgendwie auf einer Insel der Seligen wohnt. Könnte jemand dem jungen Mann mal eben da die Tür öffnen oder ihm den Weg weisen? Der guckt hier so hier rein. Genau. Ist das normal? Es gibt keinen Kummer, der uns treffen kann, den Jesus nicht auf die eine oder andere Weise auch erlebt hat. Wir haben keinen Gott, der von Kummer keine Ahnung hat, weil er irgendwie im Himmel auf einer Insel der Seligen wohnt und ihn all das gar nicht erreicht. Wir haben einen Gott, der weiß, wie sich Menschsein anfühlt, mit allem, was dazugehört. Mal ganz ehrlich, das ist für mich einer der wesentlichen Gründe, warum ich Jesus liebe. Ja, weil ich da nicht einen Gott habe, der davon keine Ahnung hat, was wir hier erleben. In Hebräer 4 wird Jesus im Bild des obersten Priesters dargestellt, um deutlich zu machen, eben wer Jesus ist. Oberster Priester oder auch hoher Priester war der oberste geistliche Leiter des Volkes Israel, war der Einzige, der einmal im Jahr ins Allerheiligste hinein durfte, da wo Gottes Gegenwart war. Und nun wird dieses Bild des hohen Priesters auf Jesus angewandt. Und dann heißt es da in Hebräer 4, Jesus ist kein hoher Priester, der nicht mit unseren Schwachheiten mitleiden könnte. Er wurde genau wie wir in jeder Hinsicht auf die Probe gestellt. Nur war er ohne Sünde. Lasst uns also voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. So können wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Und so werden wir zur rechten Zeit Hilfe bekommen. Der Jesus, an den wir glauben, der weiß, wie sich Kummer anfühlt. Und darum verschwende deinen Kummer nicht. Er kann deine Beziehung zu Jesus vertiefen. Und vielleicht kann er dir überhaupt erst die Beziehung zu Jesus öffnen. Sag mal, vielleicht sitzt du heute auch hier und hast erst mal geguckt, wie es sich mit dieser ganzen Sache mit Jesus und Gott so verhält und ob du das glauben kannst oder nicht. Aber vielleicht eröffnet dir gerade der Jesus, der selbst Kummer durchlebt hat und der unser Retter geworden ist, gerade dadurch, vielleicht eröffnet er dir genau heute diesen Glauben. Und vielleicht tust du heute genau diesen entscheidenden Schritt zu Jesus hin. Ich habe ein Gebet formuliert aufgrund dieses Textes, den wir gerade zuletzt gelesen haben. Ich habe das mal so formuliert: Jesus, du hast Mitleid mit mir und meiner Schwachheit. Du wurdest in jeder Hinsicht auf die Probe gestellt, so wie ich. Aber du warst ohne Sünde, ich nicht. Darum trete ich voller Zuversicht vor deinen Thron, gnädiger Gott, und bitte dich um Gnade und Barmherzigkeit. Hilf mir. Vielleicht ist dieses kleine Gebet heute dein Schritt, den du gehen kannst und willst, um dich dem gnädigen Gott zu nähern und bei ihm anzukommen durch Jesus. Ich lade euch ein, dass wir das jetzt miteinander sprechen, und wer das mitbeten möchte, der ist eingeladen, es laut mitzusprechen. Jesus, du hast Mitleid mit mir und meiner Schwachheit. Du wurdest in jeder Hinsicht auf die Probe gestellt, so wie ich. Aber du warst ohne Sünde, ich nicht. Darum trete ich voller Zuversicht vor deinen Thron, gnädiger Gott, und bitte dich um Gnade und Barmherzigkeit. Hilf mir. Amen. Amen. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.